What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies, dem Podcast rund um Transformation, Innovation und ja, eigentlich alle Zukunftsthemen in der Agentur- und der Marketingwelt. Heute schauen wir über den Tellerrand hinaus und darauf freue ich mich ganz besonders, denn manchmal ist die Erkenntnis ja schon, wenn diejenigen, die in der Branche sitzen, sich die Zukunft der Branche selbst erklären, springt man vielleicht manchmal nicht so weit, wie man es tun könnte, zumindest im Gedanken. Deswegen habe ich gesagt, ich lade mir heute einen Gast ein, der die Agenturbranche zwar kennt, aber eben nicht Teil in ihr ist, sondern in einer anderen ganz spannenden Branche, die sich auch, würde ich sagen, gerade massiv wandelt, und zwar die Branche der Strategieberatung. Also überhaupt das Beratungsgeschäft ist ja auch super spannend. Ein Teil davon ist ja auch immer Agenturgeschäft, mal mindestens im Selbstverständnis, aber auch de facto. Deswegen spannend, darüber zu blicken. Ich lüfte jetzt mal den Vorhang. Es ist Christian Underwood, CEO und Mitgründer von Strategy Frame. Das ist ein Düsseldorfer Startup, das gerade dabei ist, den Markt der klassischen Strategieberatung so richtig aufzumischen. Die McKinseys und Co. dieser Welt, ich würde sagen, nicht nur ein bisschen, sondern zu ärgern, zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wie das genau funktioniert, was dahinter steckt, was daran auch innovativ ist und die anderen ein bisschen ungläubig gucken und erzittern lässt, das erzählt uns Christian gleich alles ganz genau. Ich freue mich riesig, Christian, dass du heute da bist. Herzlich willkommen und toll, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass wir uns nach so vielen Jahren jetzt mal wenigstens wieder so sehen. Letzte Mal auf einem Kundenprojekt vor bestimmt 15 Jahren oder sowas.
Ja. Auf jeden Fall. Deswegen war ich auch tatsächlich so dankbar, als eine Freundin von mir eben den Hinweis gab, dass sie gerade einen total revolutionären Strategieentwicklungsprozess in ihrer mittelständischen Firma machen. Und zwar mit einem Christian Underwood, ob ich den kennen würde. Und da dachte ich, nee, das gibt's doch nicht. Das ist ja spannend. Und dann erzählte sie so ein bisschen, ich habe dich gegoogelt, habe den Handelsblattartikel gefunden und dachte, ja, das hört sich wirklich massiv disruptiv an und ist mindestens eine Folge hier im Podcast wert.
Und vielen Dank.
Schöner, dass du gleich Lust hattest,
sehr gerne
zu sprechen und ein bisschen zu erzählen. Aber lass uns genau damit auch starten, weil du hast ja Strategy Frame 2022 gegründet, warst aber eigentlich ja schon viel länger in der Branche der Strategieberatung. Und dann hast du gesagt, so, und jetzt meine Strategieberatung, die ist maximal durchdigitalisiert, die ist automatisiert und ich glaube, dann sukzessive atmet sie massiv KI. Wie kommt man auf sowas?
Wenn man muss. Also ich sag mal, mit Schmerz bewegt man sich da tatsächlich am besten, ne? So, wenn es einem gut geht, dann geht's einem gut, ne? Wir kennen das, ne? Wenn die Retainer laufen bei euch in der Branche, dann denkt man nicht drüber nach, dass sich mal irgendwas verändern sollte. Und bei mir war das in Teilen auch so. Also ich bin, habe mich damals selbstständig gemacht aus einer Beratung heraus, habe dann auch, ne, wie das so ist in der Beratung, ganz viele unterschiedliche Sachen beraten, aber auch immer mit diesem Strategiefokus. Den gab's schon immer, den gab's nur nicht so ausgefüllt an der Stelle. Und ich sag mal so, mein zweiter Fail, den ich dann mal hatte, nachdem ich vorher auch schon mal 30 Berater auf dem Hof hatte, hatte ich nochmal irgendwie 30 Berater, davon aber viele Freelancer. Und dann kam Corona. Erstes Corona-Jahr war unser bestes Corona-Jahr aller Zeiten, financially und kundenmäßig. Zweites Corona-Jahr startete genau mit keinem Auftrag mehr und keinem Kunden mehr. Das lag einfach daran, dass viele einfach die Aufträge dann ja gestrichen haben. Einfach gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, wir können es nicht mehr, wir haben so viel Volatilität gerade und wir sehen das auch da draußen, Gott sei Dank nicht bei uns, sondern bei vielen anderen, dass man einfach so auf der Bremse steht, die Handbremse angezogen hat und die Bremse gleichzeitig und das Auto noch nicht mal angeschaltet und da einfach dann nichts mehr kommt und dann sind die Aufträge, die man da so hat in den Büchern, halt nichts wert, wenn sie nicht abgerufen werden. Und das ist leider, brauche ich dir nicht sagen, du hast auch ein paar Leute da bei dir, dann haben die plötzlich nichts mehr zu tun von heute auf morgen. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und dann habe ich, das ist mir quasi zum zweiten Mal dann passiert mit der Corona-Nummer. Und dann habe ich gesagt, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ich habe mich schon so flexibel aufgestellt, super viel Freelance an Bord gehabt. Und die Kunden erwarten ja auch immer Top-Qualität. Ist ja auch sehr vergleichbar zu euch. Aber irgendwie ist dieses Projektgeschäft das Schwierige, diese Volatilität, diese Abhängigkeit von den Kunden, auch die Zahlungsbereitschaft und Moral der Kunden. Also das heißt, ist am Anfang nochmal billiger machen, dann 30 Tage arbeiten, immer noch keine Bestellnummer haben, die kommt vielleicht nach 6 Monaten, wenn man Glück hat, und dann gibt's nochmal 90 bis 120 Tage Zahlungsziel. Wir kennen das alles. Das ist toll für Konzerne, das ist schlecht für kleine mittelständische Firmen oder für Beratungs- und Agenturunternehmen. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht mehr. Also nachdem es mir dann zweimal passiert ist, dreimal den gleichen Fehler machen sollte man dann vielleicht nicht. Und dann habe ich mir wirklich, es war wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich wusste, da ist nächstes Jahr nicht mehr so viel zu tun, habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir Gott sei Dank ein bisschen Geld, jetzt können wir mal das digital machen, weil die Idee gab es schon länger, aber ich dachte auch, Corona ist jetzt ein super Katalysator, um jetzt digital auch Dinge anbieten zu können, und ich hatte dann auch einen Strategieprozess gerade noch digital gemacht in Corona, dachte ich so, okay, jetzt probieren wir es wirklich mal, und habe alles aufgeschrieben, wie das ideale Weltbild für mich aussehen würde. Alle Kunden bezahlen 100% Upfront. Ich brauche keine Berater mehr, die nachher auf dem Hof sitzen und nicht verkauft werden können. Wir befähigen den Kunden, dass er die Dinge selber machen kann. Und ich habe nicht nur einen Kunden, sondern ich habe viele Kunden. So, und das haben wir dann gemacht. Und als erstes habe ich dann einen Podcast gemacht. Die erste Podcast-Folge, denn ohne Reichweite geht dann heute einfach auch nichts mehr. Ist so. War meine erste Aktion.
Wahnsinn. Und sag mal, das ist ja, ich meine, das hört sich jetzt im Nachhinein, wo man weiß, dass es ja gut ausgegangen ist, alles so leicht an, ne? Aber wie du schon gesagt hast, das ist der zweite Fail. Du sitzt dann da und musst letztlich als Strategieberater dir selber eine neue Strategie in kürzester Zeit aufbauen. Und das ja dann auch, wo man unternehmerisch, weiß ich nicht, sich mehr als schütteln muss, ne? Also woher hast du die Kraft und die Energie genommen?
Ja, also für mich gibt's da kein Vertun. Ich muss es ja tun. Also was habe ich für eine Alternative? Wenn ich selbstständig sein will und unternehmerisch tätig sein will, da ist immer Risiko mit involved. Punkt. So, weil, ne, wer nichts tut, der kann auch nichts falsch machen. Dann ist aber das Nichtstun das Falschmachen, meiner Meinung nach. Und das hat auch viele finanzielle Risiken. Da musste die Familie mit Sicherheit auch viel wegstecken in den letzten, 2 Jahren der Gründung am Anfang, weil dauert dann, bis man am Start ist. Wir haben fast 2 Jahre dann gebraucht, bis wir am Start waren. Das ist nicht immer einfach. Absolut nicht. Macht auch nicht so viel Spaß. Und man hat ja auch Kosten und so. Man muss sich dann wieder einschränken. Hat dann mal wieder kein Auto oder sowas. Also ich habe alles einmal durch oder ich habe sogar zweimal durch. Und ich muss aber sagen, wenn man dann trotzdem weiß, wofür man es tut, weil man wirklich so an die Sache glaubt, dann muss man manchmal einfach auch durchhalten, die Disziplin behalten, weiter konsistent daran arbeiten. Und wir haben es so vor roundabout, ja, so 1,5 Jahren gesehen, da hat es wirklich Fahrt aufgenommen auf einmal, ne? Also wir hatten vorher auch schon ein paar Kunden, das war auch schon gut, aber es war nicht so die Masse. Und auf einmal merkten wir, wie so eine richtige Welle kam. Und dieses Jahr Januar war dann wirklich exorbitant. Januar war bisher immer der schlechteste Monat in all meinen Jahren. Das war der beste Januar aller Zeiten. Der spülte uns so viel Kunden rein wie das gesamte letzte Jahr zuvor. Und da wusste ich, okay, dieses Jahr passiert was. Und gut, dann passierte noch ein Handelsblattartikel im Juli. Und dann, ja, danach war dann wirklich, ja, nicht alles gut, aber sozusagen erstmal wow, weil es einfach zeigt, der Product-Market-Fit ist komplett da. Die Kunden akzeptieren das nicht nur, sondern die schreien förmlich danach, weil sie genau das gesucht haben. Und ich sag, du hast eben gesagt, ne, die Großen, das fürchten ja nicht. Ich sag mal, die ganz Großen, die sind nicht in unserem Feld. Wir haben von der Kundensegmentierung, gehen wir schon sehr stark auf den Mittelstand. Aber da gibt's so viele Kunden, die haben noch nie Strategie gemacht, einen strukturierten Strategieprozess. Ihr habt vielleicht auch noch nie Berater. Die kommen heute halt auch zu uns. Das heißt, das Marktpotenzial ist eigentlich größer als das, was heute durch Beratung abgedeckt wird.
Und sag mal, du hast das ja eben so gesagt, eigentlich hättest du schon eine Vision im Kopf gehabt und dann mit dem unternehmerischen Druck dahinter hast du gesagt, okay, ich gucke jetzt, wie geht das eigentlich digitaler und wie sieht der idealtypische Strategieprozess aus? Wie kann man sich das tatsächlich, ja, ich sage jetzt mal die Funktionsweise von Strategy Frame heute vorstellen? Also wie hast du den Strategieprozess digitalisiert? Welche Rolle spielen die Agents dabei? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dich morgen buche für uns als Agentur?
Ja, sehr gerne. Haben wir tatsächlich auch. Wir haben auch Agenturen. Ja, haben wir tatsächlich auch kleinere Agenturen, so mit 50 Leuten oder 100 Leuten sind da auch dabei. Erstmal haben wir wirklich den Prozess aufgeschrieben. Damit fängt's an. Also das auch vielleicht für alle, die sagen so, ich will jetzt auch sowas bauen. Entscheidet euch für einen Prozess. Ja, ihr habt bestimmt 1000 Themen, die ihr mit KI machen könnt. Wir haben uns für den Strategieprozess entschieden, weil der ist in sich schon groß genug. Den hat nur so noch niemand aufgeschrieben. Ne? Selbst wenn man in Bücher schaut, sind das immer irgendwelche Frameworks, die man für was nutzen kann. Aber die zeigen nie auf, wie ich das quasi als Playbook in einem Workflow abspielen kann, wie ich Leute einbinde. Dann habe ich sozusagen einen Prozess und entlang dieses Prozesses habe ich ganz viele kleine Aufgaben. die haben wir erstmal aufgeschrieben und da haben wir ein Buch geschrieben. Das haben wir dann für einen Campus Verlag gemacht und als Lehrbuch an der WHU mit meinem Co-Autor Professor Jürgen Weigert und Co-Gründer. Das gibt dann auch Druck, weil dann schreibt man es wirklich mal auf und man schafft einen Standard. Das ist wichtig. Dann kam sozusagen aus diesen Aufgaben und diesem Prozess heraus die Digitalisierung dieses Prozesses, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in digital, wie ich meinen Strategieprozess gestalten kann. Das war sozusagen der erste wichtige Schritt. Das gibt's auch heute noch, das Tool, das ist heute noch da, es war unser MVP und ist heute die Basis für die KI-Agenten, die quasi daher unser Wissen haben, das sie anwenden können in den Fällen. Sprich, unsere Software leitet durch den gesamten Prozess von der Strategieentwicklung bis zur Strategieumsetzung. Und die Agenten helfen bei ganz, ganz vielen kleinen, lästigen manuellen Arbeiten. Mach mal so ein Beispiel in der Analyse der eigenen Realitäten. Man hat dann so seine Zahlen und meine Lieblingsfrage ist immer, womit verdient ihr eigentlich wirklich Geld in der Agentur jetzt zum Beispiel? Ne? Wo bleibt denn wirklich was hängen? Mit welchen Kundensegmenten? Mit welchen Kunden? Mit welchen Angeboten, die ihr habt? Und vielleicht auch in welchen Regionen, wenn ihr jetzt ein bisschen größer seid? Auf diese Frage kriege ich selten Antworten. So, da hat man meistens irgendwelche ellenlangen Excel-Tabellen und muss dann alles mühsam zusammenfügen. Das wirft man bei uns einfach ins Tool und der Agent weiß genau, mit den Daten würde ich die Analyse machen, Portfolio-Profitabilitätsmatrix und spielt das dann quasi direkt aus. So, das mal nur ein Beispiel und der hilft quasi nicht nur einer Person das zu tun, sondern er hilft auch ein ganzes Team zu orchestrieren, weil am Ende des Tages müssen Menschen ja Strategie umsetzen. Das heißt, wir wollen jetzt hier nicht nur die KI für einen Chef sein, der da irgendwas reinwirft und eine Antwort kriegt, sondern wir wollen quasi ein Prozess und eine Plattform sein, auf der ein Führungsteam sich austauschen kann und seine Analysen fährt und damit auch die Strategie digitalisiert, um mit den Daten dann auch in Zukunft weiterarbeiten zu können und sie nicht nur in PowerPoint und Excel zu haben.
Und das heißt, ihr habt eine Oberfläche gebaut, in dessen Backend, ich glaube, über 40 AI-basierte Agenten arbeiten für unterschiedlichste Aufgaben innerhalb dieses Strategieentwicklungsprozesses und auch Implementierungsprozesses ihre Aufgaben haben. Und also jetzt mal ganz pragmatisch, ne, sind das dann ChatGPT, sind es GPTs, die ihr gebaut habt, die dann über zum Beispiel Comfy miteinander sprechen oder Make oder wie habt ihr euch dem auch technologisch genähert?
Ja, also es sind sind wir bei 47, kommt quasi jeden Tag nochmal ein neuer dazu. Nein, also es geht ja immer um die konkrete Aufgabe. Was machen die dann? Also Beispiel, was war der allererste, den wir gebaut haben und das nur auf Grundlage des Kundenfeedbacks, was wir gesehen haben, was Leute in unserem allerersten Chatfensterchen da eingetragen haben, eine Formulierungshilfe für OKRs, also Objectives und Key Results. Menschen haben wahnsinnig Probleme, die Dinge gut formulierend auf den Punkt zu kriegen. Also haben wir den als allererstes gebaut. Und so kann man sich das vorstellen. Es sind ganz viele kleine, sehr spezifische Aufgaben. Darüber gibt es dann in der Architektur auch einen Steuerungsagenten natürlich, der die richtigen ansteuert. Wir haben auch Überprüfungslevel an der Stelle und wir haben auch für verschiedene, weil wir sehr, sehr viele unterschiedliche Dateneingaben haben. Die können bei uns aus einer Market Intelligence kommen, aus AI-Reports, die generiert werden von unseren Partnern und eingespielt werden oder aus internen Daten, müssen wir dann auch ja nochmal eine Überprüfung der Daten sicherstellen, welche Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, welche Daten am korrektesten sind mit Anlage der Data Points etc. Also da sind schon sehr, sehr viele Agenten im Zusammenspiel dann dabei, die das Ganze dann abbilden. Das Ganze läuft auf Azure, das ist heute einfach so der beste Standard, wie wir das abbilden können und läuft quasi in der Cloud. Bis auf unsere AI-Crawler, die spezifisch nur in der Market Intelligence arbeiten, sind alle quasi nur in einer abgeschlossenen Umgebung unterwegs, um einfach auch ihren Einsatz zu beschränken, ihr Feintuning zu haben. Und da sind unterschiedlichste Modelle dabei, ein paar Open-Source-Modelle, aber auch ChatGPT 3.0, 4.0, also das ist alles Mögliche dabei. Je nach Aufgabe und Spezifika das Modell, das am besten passt und die Aufgabe löst.
Und wenn ihr dann, oder anders gefragt, beim Aufbau des ersten Agenten, das heißt, ihr habt euch das auch selbst beigebracht? Also ihr habt einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt, das ist ja keine Raketenwissenschaft, einen Agenten zu machen, oder hast du dir jemanden geholt für das technologische Setup?
Also tatsächlich für die allerersten habe ich ein paar Studenten an der WHU gefragt. Ich wusste, die machen das. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wir müssen noch gerade andere Sachen an unserer digitalen Plattform machen, ohne Karrieren. Könnt ihr schon mal was bauen? Die waren einfach so schnell, in 2 Wochen hatten wir das Ding. Und das hat echt super funktioniert. Tatsächlich, wir haben noch ein paar Kunden auf der alten Plattform, die nutzen das heute noch. Also super Investment. Also da nochmal Danke an Linus und sein Team. Und ich glaube, das ist auch heute ein Teil des Erfolges, dass wir einfach sehr stark kooperationsmäßig unterwegs sind, ne? Also schauen, wo finden wir Partner, die Dinge schon sehr, sehr gut können, die wir einfach sehr gut integrieren können und die dadurch nochmal einen gemeinsamen Mehrwert schaffen, der vorher vielleicht nicht so da war, und ihnen auch nochmal eine andere Exposure geben, einfach weil wir, glaube ich, schon markenmäßig eine ganz gute Wahrnehmung haben. Das ist das eine. Dann haben wir aber natürlich angefangen, für uns das gesamte KI-Agentensystem zu bauen. Da haben wir roundabout 6-7 Monate für gebraucht. Das dann aufzubauen, ist keine Raketenwissenschaft, aber gute Menschen zu haben, die das, was man selber tut, gut übersetzen können. Wir hatten den Vorteil, wir hatten schon den Prozess, wir hatten die Aufgaben, wir hatten die Beschreibung. Wir wussten, welche Arten von Daten von Kunden reinkommen, die wir verarbeiten müssen. Also wir haben quasi 3 Jahre Vorarbeit gehabt, bevor das jetzt kam. Wir haben uns nicht am Anfang ja hingesetzt und haben gesagt, irgendwann gibt es Agenten. Wir haben uns vielleicht geträumt, dass irgendein System das morgen macht. Aber damals gab es noch nicht so viel KI. Also natürlich, irgendwelche Leute wussten das natürlich alles schon. Und wir haben dann ein sehr, sehr junges Team aus München und aber auch im Ausland, das sich damit beschäftigt. Aber da braucht man auch keine 300er Developer, ne? Also sage ich ganz bewusst, ein sehr überschaubares Team.
Was würdest du sagen, was war das so an technologischem Invest, was ihr da getätigt habt?
Das ist eine gute Frage, weil ich es nicht nur auf die KI-Agenten beziehen kann, sondern quasi das Gesamtsystem eigentlich mit einberechnen müsste. Ich habe noch leider keinen Förderantrag dafür gestellt. Das war mir zu kompliziert und dauert mir zu lang. Von daher, ja, keine Ahnung. Also man kann echt sehr klein starten, ne? Einfach auch mal. Also ich sag mal, der allererste MVP, den wir gebaut haben, wir hatten kein eigenes System. Wir haben das mit einem Partner auch gemacht, auf einem Partnersystem, hat uns all over für ein Jahr 80.000 Euro gekostet. Und wir hatten einfach die ersten Kunden digital im Prozess und konnten so testen, gibt's da irgendwie Menschen, die bereit sind, für Software zu bezahlen? Am Ende ist das ja, war das am Anfang ein Experiment und eine Hypothese, die wir überprüfen mussten.
Und wenn ihr jetzt in den Strategieberatungsprozess geht, ein Kunde beauftragt euch, dann gibt es dieses Tool, das folgt diesem strukturierten Prozess. Es wird eine Menge eingespeist, was der Kunde dann auch selber über die entsprechenden Eingaben ja tätigen kann. Wie sieht eure Rolle darin aus? Also wie moderiert ihr das? Wie ist den Kickoff? Wie läuft so ein Projekt bei euch ab?
Ja, also wenn wir dabei sind, also 60% unserer Kunden machen heute den Prozess mit uns oder mit Coaches an der Stelle. Wir sind ja nicht nur wir bilden quasi gerade auch so einen Certified Partner aus, die das Ganze mitmachen. Dann geht es im Wesentlichen darum, dass wir den Kunden auch ein bisschen nochmal unterstützend neben der AI durch den Prozess helfen. Das ist ganz wichtig. Also wir haben ja unseren Prozess, sprich wir haben heute bei unseren Kunden je nach Komplexitätslevel buchen unsere Kunden uns für 6 Monate in der Entwicklung oder auch in der Implementierung dazu. Sprich, da sind jeweils 2 Workshops mit integriert, die wir im Prozess auch haben. Und wir bieten dann 1 bis maximal 3 Tage im Monat an. Das ist das Maximum, das wir anbieten bei extrem komplexen Kunden. Die meisten Kunden sind bei 1 Tag im Monat in der Betreuung. Und das ist meistens wir haben die Hauptmeeting-Formate, wir haben ein Planungsmeeting gemeinsam, wir haben ein Kickoff-Meeting, wir haben die 2 Strategie-Workshop 1 und Strategie-Workshop 2. Und darunter sind es dann Steering-Committees und Joe-Fixes oder On-Demand-Support für alle im Prozess beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die dann einfach einen Termin bei uns über unser Tool buchen. Und ich dann einfach 1/2 Stunde ihnen nochmal helfe, weil sie vielleicht mit der Analyseform nicht klarkommen, nochmal eine Hilfestellung brauchen, Teil der Daten nicht haben. Und da unterstütze ich dann einfach nochmal oder meine Kollegin.
Und das heißt, du gibst am Anfang auch so ein Intro im Sinne von, so läuft der Prozess ab.
Genau.
Die beteiligten Stakeholder, dass alle an Bord sind, so funktioniert das Tool. Gibst du ein Timing vor? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man mit dem Ding so allein gelassen wird, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, und wahrscheinlich auch das Häufigste, dass man es verschleppt, dass es ewig dauert, sich wie Kaugummi zieht.
Genau, also das ist der erste Prozessschritt, das Planungsmeeting. Das machen wir auch immer gemeinsam mit dem Kunden, funktioniert aber auch in der Software so, dass wir nach 1,5 Stunden den gesamten Prozess für die Strategieentwicklung aufgeplant haben. Und zwar rückwärts gerechnet von dem Zeitpunkt, wo man sie braucht. Sei es für die Aufsichtsratssitzung, für das Townhall, die Belegschaftsversammlung, was auch immer. Und dann können wir sehr spezifisch sagen, je nach Unternehmensgröße, wie lange es braucht, um dorthin zu kommen, wie lang die Abstände zwischen den einzelnen Workshops sind, wie lange die Analysephase dauern darf, etc. Und geben dann auch Warnings raus. Also das heißt, wir haben nach 1,5 Stunden konkreten Plan an der Stelle, genau, wie lange es läuft, und wir laden auch sofort an die Beteiligten ein. Natürlich müssen wir, und das ist dann schon wichtig im Kickoff-Workshop, man arbeitet mit Software, viele sind es vielleicht dann auch nicht gewohnt, es ist eine neue Umgebung, Man muss sie erstmal mit dem Prozess vertraut machen. Die müssen sich mit dem Tool vertraut machen. Das größte Thema immer im Support ist, ich komme nicht rein, ich habe mein Passwort vergessen. Na, also man muss den Leuten einfach, ja, es ist so, man muss den Leuten einfach ein bisschen Angst nehmen. Sobald das dann aber geschehen ist, weil es einfach auch ein Top-Down-Prozess ist, ne, wir haben sozusagen immer Guidance von Top, die hier sagt, das ist jetzt wichtig, und dann sind auch alle im Prozess angehalten und halten sich dann auch daran, hier nachher was Ordentliches abzuliefern.
Hast du Berührungsängste gespürt der Kunden, weil es eben so tech-basiert schon sehr dann im Prozess auf sich allein gestellt, man speist was ein, woher weiß man, dass es richtig ist? Also ich sag mal, das Argument, was man immer hat, ich habe immer gedacht, naja, Strategieberatung wird es immer geben, weil man hat dann irgendwie jemanden, auf den man zeigen kann, wenn es nicht geklappt hat, oder wenn man sich gerade vorstellt, dann sagt man, ja, guck mal, also McKinsey, ne? Wir hatten jetzt hier McKinsey. Wie sehr spielt da auch der Faktor Mensch, Expertise, Vertrauen, Erfahrung eine Rolle versus ich gebe das hier in so ein Tool ein?
Ja, das ist richtig. Aber in dem Tool ist ja quasi alles drin, was wir uns schon mal ausgedacht haben. Und also ich glaube, wir müssen halt einfach so diesen Mythos Strategie, das ist nur was für Könige und große Künstler. Nein, das ist Handwerk. Ja, das ist viel handwerkliche Arbeit. Und die kann man heute einfacher machen. Da kann man sich das Leben einfach einfacher machen. Und aber viele Menschen in Corporates, die machen jeden Tag keine Strategie, die machen was anderes. Das heißt, sie sind in diesem Handwerk nicht sehr gut geübt. Das heißt, wir müssen ihnen dabei helfen, das wirklich in ihren Alltag zu bringen und es so einfach zu machen, dass sie es jeden Tag einfach tun können. Und Strategie einfach machen ist sozusagen unser Motto. Ja, gab Berührungsängste, gibt es auch immer mal wieder an der Stelle. Ich kann sagen, bei der KI haben wir den Vorteil, sie macht es einfach wahnsinnig schneller. Und sie zeigt einem aber auch, weil wir immer mit Human in the Loop spielen, wir zeigen immer die Daten dann auch nochmal in Reihenform auf, wie sie ausgelesen werden durch die KI. Das heißt, ich kann immer alles korrigieren. Ich habe immer die Möglichkeit, alles festzuschreiben oder auch zu ändern. Und sehe dann erst auch das Endergebnis. So, das heißt, ich werfe nichts in eine Blackbox und dann kommt irgendwas raus und ich weiß nicht, wie der Weg dorthin ist. Also das heißt, das Argument können wir sofort entkräften. Natürlich sagte der ein oder andere, ja, oh, jetzt machen wir das digital. Aber der Witz ist ja, alle anderen Prozesse im Unternehmen sind im Zweifel schon längst digital. In der Supply Chain haben wir es alles schon gemacht. Im Nachhaltigkeitsbereich machen wir es sowieso. Das ganze ERP-System ist ja sowieso digital. CRM-System haben wir auch. Aber dieser eine kleine Spot, der ist frei. Strategie. Das, oh nee, das brauchen wir nicht digital. Das machen wir in PowerPoint und Excel oder wir machen es gar nicht. Und das ist das Problem, dass es dann häufig einfach gar nicht gemacht wird. Und da kann das Digitale einfach sehr gut helfen.
Ich kenne das auch von Beratungen, dass sie natürlich davon leben, dass sie Peer-Group-Analysen machen können, dass sie innerhalb einer Branche dann aufgrund der vergangenen Projekte unfassbar viel Wissen haben, auch wenn sie es natürlich nie eins zu eins weitergeben können, ist es ein Datenpool, ein Schatz, auf dem die sitzen. Könnt ihr diese Daten anonymisiert nutzen, um sie wiederum in anderen Projekten auch für das Markt-Know-how, Wettbewerb und so weiter zu füttern?
Ja, also Beispiel, wir haben jetzt mit einem Partner aus München zusammen, also Grüße an Dennis, haben wir Strategic Benchmarking bei jeder Lizenz immer mit dabei, einmal im Jahr. Wir können auf Knopfdruck innerhalb von 24 Stunden gibt's ein komplettes Financial Benchmarking des eigenen Unternehmens gegen den Wettbewerb und gegen Industrie.
Und das so, könnt ihr aber mit all denen machen, die bei euch Projekte gemacht haben, oder greifen wir auf die Daten, auf die Marktdaten zurück?
Wir können auf alles zugreifen. Wir haben über 50 Millionen Unternehmen in der Datenbank und können das sozusagen für alle Unternehmen sofort machen. Deshalb können wir auch für jeden Markt, für jede Nische global sofort Marktreports innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stellen. Ist ein Add-on, braucht nicht jeder Kunde, aber ist heute machbar. So, das heißt, es gibt keine Ausrede mehr und das ist auch alles nicht teuer. Also ist auch alles bezahlbar. Ich muss nicht mehr fürs Benchmarking zum großen Berater gehen, 500.000 Euro bezahlen, oder das ist heute nicht mehr möglich, das für mich einzukaufen, weil es zu teuer wäre. Die Ausrede lasse ich nicht mehr gelten. Das bei uns geht's, und es geht auch schnell. Nur manchmal will man die Erkenntnisse nicht sehen. Das ist eher das Thema.
Ja, und ich meine, spannend ist ja schon, man sagt ja, naja, aus der KI entsteht ja selten was Neues, was Innovatives, sondern sie ist sehr gut in der Lage, Vergangenes zu analysieren, auszuwerten, Ableitungen zu treffen. Und
das reicht schon.
Ja, und das beschäftigt mich, weil manchmal ist es ja so, du siehst dann all die Daten und das hört sich alles sehr vernünftig an. Und wie soll ich sagen, so richtig, also entstehen daraus auch disruptive Strategien für neuartige Geschäftsmodelle. Also der Vorwurf, den wir ja als Kreativagenturen der AI häufig machen, dass sie nicht weit genug springt und nicht originell genug ist, könnte ja auch im unternehmensstrategischen Kontext eine Rolle spielen.
Ja, absolut. Aber dazu vielleicht zwei Sachen. Bevor wir Disruption machen, sollten wir das, was wir heute im Kerngeschäft tun, erstmal richtig gut machen. Weil wir brauchen Geld, um die Disruption finanzieren zu können. Weil die ist nicht morgen da, ne? Hat bei uns jetzt auch ein paar Tage gedauert, bis man sozusagen zu so einem Modell kommt. Und dann braucht man langen Atem, auch finanzieller Natur. Das heißt, ich sollte das, was ich heute tun, wirklich sehr gut kennen. Und jetzt fragen wir uns mal alle, die zuhören, vielleicht alle Agenturinhaber, die bei dir jetzt hier zuhören. Wisst ihr wirklich, wo ihr euer Geld verdient? Seid mal ehrlich. Habt ihr es wirklich glasklar und weiß es euer Führungsteam? Und handelt ihr auch danach? Ich schwöre, es ist nicht der Fall. Und es lohnt sich einfach, sich mit der aktuellen Ausgangslage, der eigenen Realitäten, aber auch dem Marktpotenzial dessen, dem Wettbewerb, den Trends, die da nicht morgen kommen, die heute da sind, das müssen wir einfach sehen. Und ich sehe einfach immer mehr, wie Unternehmen einfach viele, viele Arbeitsschritte, die Agenturen heute machen oder gestern getan haben, heute einfach selber machen. Und das haben wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren immer wieder gesehen, dass viele Themen nach innen wandern, Agenturen dann häufig leider nur zur Werkbank mutierten. Und das ist sehr, sehr schade. Und deshalb würde ich sagen, erstmal das Kerngeschäft richtig, richtig gut machen. Und selbst da kann man schon viel digitaler, KI-basierter machen und auch so machen, dass man mehr Geld verdient. Um dann gleichzeitig auch zu schauen, wo gibt's neue Felder? Aber das sind dann häufig auch erstmal Experimentierfelder. Und deshalb, ne, ich verlasse ja nicht mein Geschäftsmodell von heute auf morgen. Bei mir war es der Druck. Da war nichts anderes da. Ich konnte das tun. Aber wenn ich jetzt 50, 60, 70 oder mehr Angestellte habe, dann ändere ich das ja nicht so morgen. Ne? Und deshalb muss ich auch immer irgendwie einen Weg, eine Brücke finden, wie ich das Neue starte, ohne das Alte sofort fallen zu lassen. Und wir haben auch so einen Kunden, ja, gab es auch im Handelsblatt, deshalb kann ich drüber sprechen, die Enfone, die ja auch eine duale Strategie mit uns zusammen entwickelt hat, die zum einen das Kerngeschäft der Business-Kommunikation weiter als wichtigen Pfeiler einfach gesehen hat und immer noch sieht. Das ist total wichtig. Da wird heute sehr viel Geld verdient mit den bestehenden Seeds, aber gleichzeitig das AI-Business aufbaut. Aber das verdient nicht von heute auf morgen sofort genauso viel. Und manchmal sind das ja auch ergänzende Modelle, die dann einfach entstehen. Und ich sag mal so, die AI, die hilft heute in vielen Schritten, die kann Hinweise geben, die gibt Handlungsempfehlungen. Sie macht heute nicht die Strategie. Das müssen nur Menschen machen und die Entscheidungen treffen. Wir werden da immer weiter hinkommen, dass die AI besser die Blindspots aufzeigt und besser auch die neuen Modelle aufzeigt. Da sind wir vielleicht noch nicht ganz heute. Da sind wir aber auch nicht weit von entfernt. Aber ich würde trotzdem sagen, am Ende des Tages müssen Menschen das Ding auch noch zum Leben erwecken und tun und diese Veränderungen anstoßen. Und deshalb sollten die Menschen auch verstehen, was sie heute tun, damit sie wissen, was sie morgen eigentlich tun können.
Habt ihr die AI oder die Agents auch mit guten Strategien gefüttert? Also ich sag mal, wir würden ja sagen, guck mal, das hier sind 20 großartige Claims der Werbegeschichte. Und wenn ich jetzt einen Agenten habe, der Claims entwickeln soll, sollte er tunlichst mit diesen Best Cases gefüttert sein. Gibt es das für Strategie auch?
Ja, das gibt's. Also wenn wir über, also wir haben sowas, wir haben kein Leitbild mehr in der Entwicklung. Wir nennen das Impact Statement. Da können wir natürlich, also da wirft man jetzt aber auch nicht zwei Sachen rein und es steht immer ein generisches. Aber wir können natürlich gute Modelle reingeben, weil die folgen alle einer gewissen Logik an der Stelle. Genauso beim Thema OKRs, wie ich Objectives und Key Results formuliere. Ja, das ist kein Rocket Science. Das muss ich dem System einfach nur immer gut beibringen und dann weiß das relativ schnell und relativ gut, was ein gutes, was ein schlechtes ist, das bewerten kann. Also das sind, ne, weil Strategieentwicklung ist auch viel Strategieformulierung. Also in den Fällen ist es auf jeden Fall durchaus möglich. Aber wir machen das immer spezifisch und das ist auch immer wichtig für die einzelnen KI-Agenten zu verstehen. Es ist nicht eine KI, wo ich alles reinwerfe und ich kann dann alles. Ich habe immer spezifische Agenten, die ich auf spezifische Themenfelder auch trainieren muss.
Und so wird man dann auch bei euch durch den Prozess geführt. Also letztlich ist der dann in dieser Schrittlogik aufgebaut und ich muss erst das eine erfüllen und die Checkbox haben, bevor ich dann in den nächsten Part übergehen kann. So oder so ähnlich.
Genau, richtig.
Ich habe irgendwo gelesen, ihr folgt so 14 Kernfragen entlang dieses Prozesses. Was sind so wesentliche Fragen? Du hast eine eben schon verraten, ne? Womit verdient ihr eigentlich Stand heute euer Geld? Und was sind noch so ganz wesentliche, weil, also jenseits von dem digitalen Geschäftsmodell, und da gehen wir gleich auch noch tiefer rein, weil mich das Modell dahinter interessiert, ist es ja auch spannend, glaube ich, für uns Agenturleute mal unternehmensstrategisch von einem Berater zu hören, welche Fragen sollte ich mir eigentlich stellen auf der Reise, weil ich glaube, wir alle sind schon mittendrin oder müssen mittelfristig an die strategische Ausrichtung ran. Insofern ist das ja total inspirierend, mal zu hören, was sind so aus deiner Sicht ganz wesentliche Fragen, die man sich stellen sollte.
Ja, ich fange mal vorne an. Was sind wirklich die Bedürfnisse des Kunden? Nicht das, was glauben wir, was die Bedürfnisse des Kunden sind, weil wir ja die schlauen Agenturmenschen sind, die das ja immer schon wussten. Nee, mit den Kunden reden. Jetzt kann man sagen, ja, okay, hätten die Kunden das iPhone erfunden? Weiß ich nicht, ne? Aber besser zu verstehen, so haben wir auch gearbeitet, was wirklich die Bedürfnisse in den einzelnen Kundensegmenten sind. Häufig werden einfach die Kunden nicht sauber segmentiert. Ne? Also sind auch viele marketingtechnische Themen drin. Die Kunden sind nicht sauber segmentiert. Ich weiß gar nicht, mit welchem Segment, mit welcher Art Kunde ich am besten Geld verdienen kann, wo meine Value Proposition am besten funktioniert. Also sich wirklich mal zu fragen, was sind die Bedürfnisse des Kunden? Wie gut sind wir da heute? Wie gut schätzt er aber auch den Wettbewerb bei den Themen ein. Wie verändern die sich gerade und wie verändern die auch die Logik des Erfolgs morgen? Ne, weil viele Dinge verschwinden dann halt auch einfach. Und da können wir uns drüber streiten oder weinen, aber am Ende des Tages wird es halt einfach passieren und da müssen wir halt mitleben. Markt ist immer wichtig. Die meisten kennen ihr Marktpotenzial überhaupt nicht. Die haben gar kein Gefühl dafür, wie viel potenzielle Kunden habe ich denn, bei denen ich wie viel potenziell absetzen könnte, theoretisch, wie viel Wettbewerber habe ich davon und was ist mein Marktanteil und wie adressiere ich diese Kunden? Auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann kennen viele ihre Wettbewerber nicht. Die glauben, also sie vergleichen sich mit irgendwem, weil sie sich gerne mit denen vergleichen. Das ist wie wenn wir uns mit McKinsey vergleichen. Wir sind nicht McKinsey. Wir spielen noch nicht auf dem Feld, auf dem McKinsey heute spielt. Wir sind in völlig anderen Kundensegmenten unterwegs. Wir begegnen dann schon mal irgendwie auch einen Roland Berger oder sowas oder auch einen Simon Kucher und Partner, so aus der klassischen Natur oder Wieselhuber und Partner. So die größeren, aber auch vielen, vielen kleinen oder vielen, vielen digitalen Tools. Das muss man wissen. Ne? So, was sollte ich dann noch wissen nach vorne raus? Was sind wirklich die Kernherausforderungen? Die muss ich formulieren und die muss ich im Team auch gemeinsam klar haben auf Grundlage dieser Situationsanalyse. Und wenn ich dann ins Zielbild gehe, muss ich wirklich verstehen, was machen wir besser und oder anders als der Wettbewerb? Weil ich muss nicht alles besser machen. Es kann auch sein, dass ich es nur anders machen muss. Und ich sag mal, wir machen, glaube ich, beides so ein bisschen. Wir machen vieles auch digitaler und dadurch besser und nachvollziehbarer, datenbasierter, als es der ein oder andere Berater heute vielleicht tut. Und wir tun es anders, weil wir es mit KI und mit Software machen. Und das ist dann, so entsteht dann eine Winning Proposition, weil wir dadurch dann auch Gewinne verdienen, weil wir halt weniger Kosten in den Beratern haben oder auf der Beraterseite haben. Natürlich ein bisschen mehr Software-Spending haben, aber dadurch auch mehr Recurring Revenue haben. Also das sind mal so die, ja, ich würde sagen, die allerwichtigsten Fragen. Und im Herzstück der Strategie steht immer der Wettbewerbsfokus. Auf welchen Zielmärkten, für welche Kundensegmente, mit welchem Angebotsportfolio?
Du hast eben das Team angesprochen bei euch. Jetzt ursprünglich kamst du von 30 Leuten. Du hattest es schon einigermaßen flexibel aufgestellt mit Freelance-Support. Ich glaube, Stand heute habt ihr 7 oder 8 Mitarbeitende. Das ist ja auch heute 8? Okay. Die Angels nicht mitgezählt, merke ich schon. Die Frage ist ja auch, ist Größe künftig eigentlich noch ein Maßstab? Ich weiß, bei uns in der Agenturbranche gibt es immer Rankings, jenseits der Kreativ-Rankings, die da schon heißen, wer hat eigentlich wie viele Mitarbeiter? Und boah, ich weiß noch, also heute ist noch ein Reflex, boah, so groß seid ihr. Mein Gefühl ist, und es gab auch immer so Sätze wie, ja, man muss schon mindestens 150 bis 200 Leute groß sein, oben dies und das und jenes. Mein Gefühl ist, dass das gerade ausgehebelt wird und dass sich zumindest ein Stück weit neu sortiert. Und da fand ich es interessant, mal von dir zu hören, auf was habt ihr denn gesetzt bei den Leuten, die weiterhin bei euch arbeiten? Also welche Skills sind das, die eben AI nicht übernommen hat?
Ja, vielleicht dazu habe ich auch, ne? Ich komme ja aus einer, ich sag mal, agenturnahen Beratung, wo ich herkomme und natürlich dabei mal.
Lass, weil die anderen wissen das ja nicht. Ich weiß das ja nur.
Ach so, ja. Früher war ich bei Deakinling, Arndt Advisors, an der Stelle. Das war so. Und was haben wir gemacht? Change-Beratung, Change-Kommunikation war ein großes Feld, in dem wir unterwegs waren. Von daher hat man sich dann auch in Branding-Ecken ganz gut getroffen. Deshalb ist das nicht so fern, gewesen und, was ich einfach, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, wie habe ich selber auch immer Erfolg definiert? Ich habe mich immer darüber auch so, ne, beim Bierchen an der Theke darüber definiert, dass ich sage, ah ja, nochmal 2 Leute eingestellt oder ach, jetzt sind wir schon 20. Wobei das null, aber wirklich null darüber aufsagt, wie erfolgreich du bist. Du hast nur geschafft, Leute davon zu überzeugen, dass sie bei dir anfangen zu arbeiten. Ob das jetzt gut ist oder nicht, egal was die kosten, ne, so. Und wenn ich jetzt sage, ich mache einfach, also am Ende des Tages geht es um das, was wirklich bottom line rauskommt. So, und wenn ich jetzt mit 3 Leuten einen gewissen Umsatz mache, ist das halt ein Unterschied. Also wenn ich den mit 300 mache, ich habe auch eine ganz andere Komplexität im System, die ich handeln muss. Ne? Und wir wissen das alle, Mitarbeiter führen ist eine harte Aufgabe. Die haben alle Probleme, es sind alles Menschen, da muss man sich drum kümmern. Und da habe ich halt einfach gemerkt, auch mein persönliches Bedürfnis ist nicht, viele Mitarbeiter zu haben und mich den ganzen Tag um die Mitarbeiter zu kümmern. Ich würde mich gerne auf den Kunden fokussieren und tolle Lösungen für den bauen. Und dafür brauche ich nicht extrem viele Leute mehr. Die Zeit ist für mich vorbei und deshalb ist das Äquivalent, das wir da gemacht haben, und das ist das Äquivalent aus einer früheren Zeit. Du brauchtest 100 bis 150, weil sonst konntest du so ein Umsatzvolumen gar nicht generieren, um nochmal halbwegs vernünftige Margen zu haben, um dann überleben zu können. Daher kommt das ja, und ich glaube, das ist heute wirklich Vergangenheit. Also deshalb sehen wir es anders. Was sind die Skills, die wir da brauchen? Teilweise, ich habe tatsächlich hat heute mein allererster Junior Consultant, den ich vor 12, 13 Jahren eingestellt hat, heute wieder angefangen, heute als Chief Product Officer. Was kann der immer noch? Das ist ganz gut, hat er nicht verlernt im Konzern. Der kann immer noch sehr kritisch denken. Der hat immer noch ganz tolle Ideen auch an der Stelle und der versteht aber auch das Thema. Also er hat den allerersten Strategy Frame Prozess und Workshop mit mir gemacht, damals mit erfunden vor all den Jahren, analog, und sieht jetzt halt, wie das digital funktioniert. Hat viel digitale Sachen im Automotive-Bereich gelernt für sehr, sehr großen Automobilkonzerne in den letzten 7 Jahren und bringt jetzt einfach nochmal sehr viel Digital-Know-how mit, aber auch genau dieses alte Verständnis und kritische Denken. Ansonsten natürlich brauchen wir Tech-Leute, ohne das geht's nicht, die auch Agentensysteme bauen können. Das ist aber kein Rocket Science. Wir haben tatsächlich am Wochenende waren wir in der WU und hatten einen Hackathon 2 Tage mit 70 Studenten aus allen möglichen Universitäten. Die haben in 2 Tagen haben die so geile Sachen gebaut. Das geht auch so schnell. Es braucht nicht viele Menschen dafür. Es braucht nur wirklich auch, ja, eine smarte Idee. Was will ich für ein Ergebnis produzieren? Und dann muss ich mir überlegen, wie baue ich mein System auf, um dahin zu kommen. Dafür brauchst du ein bisschen Tech, aber selbst das ist heute mit Tools wie Lovable und Co. Auch alles kein Hexenwerk mehr.
Hast du dir das selbst drauf geschafft? Also muss man das selbst können und alles verstehen, um das bauen zu können?
Ja, ich habe eine sehr hohe IT-Affinität. Ich habe auch sehr mit dem Strategy Frame sehr große IT-Strategien gebaut für den einen oder anderen Konzern sogar oder großen Mittelständler, Familienunternehmen oder den DFB haben wir zum Beispiel auch betreuen dürfen. Ich habe da sehr viel Spaß dran, das zu verstehen, aber ich verstehe das nur bis zu einem gewissen Grad, also bis zum technologischen Thema kommt. Dann brauche ich jemanden, der das übersetzt. Ich brauche jemanden, der meine Ideen übersetzen kann in Technologie und eine Lösung dafür bauen kann. Wenn ich das alles selber tun würde, wäre ich viel zu langsam. Also ich bin stark da vorne in der Konzeption, in der Ideation, das zu haben, weil ich bin kein KI-Experte, ich bin ein Strategie-Experte. Das kann ich richtig gut, das weiß ich, dass ich das kann. Ich brauche aber jemanden, der es dann übersetzt in ein KI-Agentensystem. Natürlich auf dem Weg lernt man dann auch wahnsinnig viel und weiß, wie das Ganze funktioniert, lernt auch mit KI das besser zu machen, um die Briefings einfach sauberer reinzukriegen. Und so kriegt man dann echt eine wahnsinnige Geschwindigkeit in Briefings für die Sprints dann auch im Tech-Team etc. Aber da brauchst auch ein dezidiertes Team, alles selber zu machen und selber zu können. Ne? Ich bin keine One-Man-Show an der Stelle. Es braucht immer Leute, die einem da auch helfen, auch wenn das jetzt vielleicht teilweise anders da draußen drüber kam.
Und sag mal, ich habe es ja schon angekündigt, ne, das Thema Geschäftsmodell. Womit verdient ihr wie euer Geld? Diese Frage hast du ja offensichtlich für dich gut beantworten können. Deswegen, da lasse ich mal die Zahlenkatze aus dem Sack. Also ihr verdient 5,5 Millionen Euro Umsatz mit 8 Menschen. Da fangen die Leute jetzt schon wild an zu rechnen und sagen, hey, ja, was klar, da unten hängen die paar technischen Kosten und so weiter. Das ist ja irre. Finde ich auch Respekt, ne? Also gerade wenn du sagst, das ist ja nicht zwangsläufig was ihr nur anderen weggenommen habt, sondern wo ihr auch einen neuen Bedarf geschaffen habt, der vorher nicht da war, weil sich der typische Mittelstand denkt, können wir uns eh nicht leisten, müssen wir irgendwie selber. Wie habt ihr euer Preismodell definiert? Also wie definiert man auch so Preispunkte? Was ist es den Leuten wert? Was brauchen wir? Was glauben wir? Was ist der Wertbeitrag? Das ist so das eine. Und das andere ist auch, was ist das für ein Modell? Also baut ihr in SML-Logiken? Macht ihr das so wie im Auto? Eingießt per Knopfdruck die Heizung sofort zubuchbar? Sie ist ja schon mit drin. Also all diese Sachen.
Ja, so ungefähr.
Ja. Ist ein schlaues Modell. Das finde ich auch total perfide, weil ich jedes Mal total ärgere, dass eigentlich alles schon in diesem Auto ist.
Ich fange mal mit dem Auto. Wie sind wir zum Preis gekommen? Ich sag mal, Einstieg Software plus das kleinste Coaching-Paket liegt dann roundabout bei 55.000 Euro. Und ich sag so, und wenn du im Mittelstand unterwegs bist, kannst du sagen, braucht ihre Frau nochmal ein neues Auto oder wollen sie in der Zukunft ihres Unternehmens arbeiten? Das ist ein gutes Beispiel, so, ne? Mit dem Autobeispiel bin ich häufig sehr gut durch die Tür gekommen. Ist einfach so. Menschen ticken dann auch in Bildern. Wie sind wir da hingekommen? Gestartet sind wir mal beim anderen Pricing, weil wir mussten ja erstmal ausprobieren. Die Plattform konnte am Anfang noch nicht so viel. Wir sind aktuell beim Einstiegspreis für die Software bei rund 22.000 Euro für 10 User. Also es ist ein userbasiertes Subscription-Modell auf Annual Recurring Revenue gebaut. Wir machen heute mit der Software plus mit Partner-Software, die wir auch mitvertreiben in unserem System, machen wir roundabout 80% ARR im Umsatz. Der Rest ist dann weitestgehend Coaching oder auch noch ein bisschen Drittberatung, die wir auch noch teilweise mit reinverkaufen. Aber im Wesentlichen ist es ein Software-Verkauf und ein Datenbusiness-Verkauf, das wir da auch anbieten können, auch
also recurring. Also SaaS sozusagen tatsächlich im genau. Kern aus Geschäftsmodell.
Im Kern ist das SaaS, genau. Nicht immer in allen 100% der Fällen, weil wir dann noch mal einmal Datenabrufe haben oder sowas, die dann auch jetzt nicht immer recurring sind. Aber im Wesentlichen ist es ein SaaS-Modell. Das Coaching skaliert aber auch, weil ich sag mal, ich kann heute, ich sage immer, was ich aktuell habe, ich hatte auch schon mehr, aktuell betreue ich 20 Kunden parallel, ich alleine. So, im Strategieentwicklung und Umsetzungsprozess. Also ich kann dadurch, weil es so effizient gestaltet ist, weil der Kunde ja sehr viel der Arbeit selbst übernimmt mit dem System, kann ich mich auch persönlich skalieren. Das macht es natürlich auch nochmal sehr, sehr gut. Waren aber auch schon mehr. Jetzt haben wir auch noch ein paar Kollegen mehr, die das auch noch machen, weil ich will, dass jeder unserer Kolleginnen und Kollegen auch am Kunden mit dem System arbeitet, um zu lernen. Das ist das Allerwichtigste, so haben wir das ganze Thema entwickelt. Vom Geschäftsmodell her ist es dadurch einfach viel breiter. Es ist eine viel breitere Kundenbasis, die wir bedienen können. Wir sind nicht abhängig von ein, zwei Kunden. Wir kennen das in der Agentur, ne? So, einer läuft super, dann ist der morgen weg, dann haben wir ein Riesenproblem, weil der Rest so klein ist. Wir haben dann auch nicht, also wir haben dann auch das Coaching ist immer auf 6 Monate bezogen, ist nicht auf ein Jahr bezogen, das würde heute keiner abschließen, weil wir sagen können, der Strategieentwicklungsprozess darf nicht mehr als 6 Monate dauern, die erste Implementierung auch nicht mehr als 6 Monate und meistens sind wir so 1,5, 2 Jahre bei den Kunden, wenn wir Coaching mit da haben, aber es kann auch nach 6 Monaten im Coaching vorbei sein und der Rest läuft einfach auch nur digital. Ist auch vollkommen okay, unser Ziel ist nicht möglichst viele Tage zu verkaufen, sondern möglichst viel Wert beim Kunden zu schaffen, selbst wenn der nur 10 User-Lizenzen hat. Wir haben aber auch Kunden, die haben ihr ganzes Führungsteam bei uns in der Software, die haben dann 500 User bei uns teilweise drin. So, das skaliert plus dann noch Upsell-Modelle wie unsere Market Intelligence, die wir haben, die einfach ein komplettes Zusatzmodul ist, das auch Standalone funktionieren kann.
Das ist dieses Thema Marktdaten, Wettbewerb, genau. Peer Group und so weiter.
Mhm. Genau, das können wir quasi reinlaufen lassen. Das sind so Themen, die dann auch noch dazukommen. Genau. Und somit wird es halt eher ein Software-Business, das wir haben. Nichtsdestotrotz, dann immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, hatte jetzt gerade so ein paar Konzerntermine, die dann immer sagen, ja, was ist es denn jetzt? Ist jetzt Software? Ist jetzt Coaching? Ich sage so, sie kaufen Software und wenn sie noch Hilfe vom Mensch brauchen, dann können sie auch Coaching on demand dazu kaufen. Dann sagen die, das ist ja super, bin ich ja gar nicht abhängig. Ich habe gesagt, ja, okay, sie haben es natürlich in der Software. Irgendeine Abhängigkeit haben sie immer, ansonsten müssen sie es halt selber bauen. Das ist halt so, ne? Und natürlich, wir können dann auch nicht alles customizen. Wir haben unseren Prozess, wir haben unsere Methodik, die ist sehr flexibel, auch in Prozessvarianten, auch in Schnittstellen und Anschlüssen, da, um da alles Mögliche reinzubringen. Aber am Ende des Tages ist es auch eine Methodik und Vorgehensweise, die sehr, sehr gut funktioniert in sehr, sehr vielen Fällen. Und am Ende des Tages brauche ich auch Standards, um einfach Qualität sicherstellen zu können.
So wie du es beschreibst, liegt ja auch ein großer Vorteil darin, dass es recurring Umsätze sind. Also dadurch, dass ihr die Plattform so geschaffen habt, dass es nicht nur der einmalige Strategieentwicklungsprozess ist, den ich hoffentlich nicht alle paar Jahre mache, sondern der noch eine hält. Es ist ja so, da sind wahrscheinlich die OKRs drin, da kann ich mal wieder meine neuen Umsätze reinpitchen, um neue Erkenntnisse draus zu ziehen. Das heißt, am Ende ist es ja eine bewegliche Strategieplattform, in der ich immer wieder, wie soll ich sagen, fast so rekalibrieren kann mit dem, was ich mal gemacht habe. Und das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil dem alten Geschäftsmodell der Strategieberatung gegenüber, die dann drin waren, haben bums viel Geld gekostet und dann waren sie aber erstmal hoffentlich lange draußen, weil das Unternehmen musste sich von den Kosten erholen.
Ja, oder man hat da nochmal andere Projekte reinverkauft, weil das war ja immer das Ziel, ne? Also man hat ja dann die Probleme beim Kunden geschaffen, um sie dann selber zu lösen. Das haben wir hier nicht, ne? Also wir können dann auch immer nochmal Partner mit reinbringen, die dann auch auf unserer, weil wir verstehen uns auch als Plattform für alles, was es braucht, um den Kunden zu helfen. Aber da haben wir dann halt immer nur die besten Partner, jeder in seiner Domäne, um das zu haben. Aber genau. Es wird Strategie, wird quasi zum nicht Alltags- oder Routine, sondern zum Rhythmus, den man braucht. Weil wir reden dann alle von der Volatilität und es geht alles immer schneller, aber bei Strategie arbeiten wir wie 1980 mit Excel und PowerPoint. Und das kann dann nicht helfen. Ich hatte eben auch so einen Call, da ging es darum, ja, wir haben halt da ein Dokument und da was, aber das hängt nicht zusammen. Und bis wir das gemerkt haben, dass es gar nicht zusammenpasst, ist das Projekt schon gelaufen, hat so viel Geld gekostet, hat aber nichts strategisch gebracht. Wir wussten gar nicht, warum wir es gemacht haben. Super, ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist doch genau das. Also zum einen ist es Geldverschwendung, es ist Ressourcenverschwendung an Zeit der Menschen und die sehen dann auch den Sinn nicht mehr, den sie da tun, ne? Also warum machen sie das? Warum verbringen sie Lebenszeit mit Dingen, von denen sie nachher nicht nachweisen können, dass es wirklich ein Erfolg für das Unternehmen ist?
Was rätst du deinen Kunden, wie oft, also jetzt können die ja theoretisch da immer reingucken, auch nach eurer Coaching-Phase der ersten 6 Monate, es könnte natürlich dazu führen, dass sie sagen, oh, jetzt hat sich wieder was verändert, jetzt müssen wir wieder umschwenken und wieder was machen und so weiter, dass man nicht in ein strategisches Schleudertrauma kommt, sondern ein bisschen Kurs hält und auch den langen Atem beweist.
Ja, also wir haben klar definiert oder wir haben eine klare Vorgabe, wie wir idealerweise vorgehen, welche Dinge abzudaten sind, in welchem Zyklus. Auch in welchem Zyklus sich welches Management-Team und welche Ebene darüber unterhält. Das heißt, wir brauchen diesen Rhythmus auch, weil wenn wir den nicht einführen, dann landet auch das in der digitalen Schublade. Das ist halt leider einfach so. Das heißt, wir müssen versuchen, die Organisation in so einen Rhythmus zu bringen. Das kann mit einem OKR-System sein oder Strategiezyklus sein, wo wir einfach regelmäßige Meeting-Formate auf verschiedenen Ebenen auch haben, die dann in dem Frame schauen, wenn wir Marktdaten reinlaufen haben. Natürlich haben wir ein Alerting-System, aber ich muss mir jetzt auch vielleicht je nach Markt, ne, jetzt auch nicht die Marktveränderungen jeden Tag angucken. So, ne, es gibt, die Felder gibt's, aber es gibt auch langfristige Themen, wenn ich in die Energiebranche gehe, das verändert sich dann jetzt auch nicht in 5 Minuten, ne? So, sondern da habe ich vielleicht auch länger, da brauche ich auch länger in der Strategie, um die Veränderungen sehen zu können und sie implementieren zu können. Ich muss aber trotzdem festlegen, in welchen Feldern verändert sich was, in welchem Zeithorizont. Ein Impact Statement ist eher wie ein Leitbild, das sollte ein bisschen länger halten, wenn auch das Thema Value Proposition, das ist ja hoffentlich auch nicht morgen weg, ist ja für ein Zielbild gebaut. Das heißt, wenn ich es mir aufschreibe, da bin ich ja da noch nicht. Das heißt, ich brauche da auch 2, 3, 4, 5 Jahre, um da hinzukommen auf dem Weg. Dann schmeiße ich es ja auch nicht sofort wieder über den Haufen. Also da haben wir schon viele Dinge, die, ich sag mal, länger halten. Wir haben aber auch Themen, wo wir schneller reagieren müssen. Das ist dann sicherlich eine OKR-Systematik, die auf Marktdinge auch reagieren kann, wo wir Prioritäten einfach kurzfristiger mal reallokieren müssen. Und dann natürlich auch im Projektportfolio dann zu schauen, macht das Sinn, das Investment da noch zu fahren? Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Zollbeispiel mit Trump, weil es trifft bei so vielen unserer Kunden heute einfach zu, wo ich dann einfach sehe, laufen immer noch Projekte, um in den USA was zu verkaufen, ohne Standort in den USA, bei den Zöllen, die da anstehen. Sag ich so, Leute, habt ihr mal drüber nachgedacht? Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ich so, ja, dann stopp doch mal das Projekt, weil es kostet jeden Tag Geld. So, ne? Und das sehen die Leute dann einfach nicht, weil es einfach, sie sind schon im Projektdschungel unterwegs, wo sie schon keine Klarheit haben, auf was zahlt das ein. Die Prioritäten sind für alle nicht klar, vielleicht noch auf der obersten Ebene, aber dann schon runtergebrochen, auf der nächsten wird es schon schwieriger. Und wie das mit dem da draußen zusammenhängt, da wird es dann wirklich düster.
Mhm. Absolut nachvollziehbar. Sag mal, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, Strategie wird immer noch von Menschen gemacht. Also wir können bei den Ergebnissen, bei dem Weg dahin standardisieren, automatisieren, unterstützen, connecting the dots für die Leute machen von Dokumenten, die bisher als separaten Plätzen aufbewahrt wurden. Wenn dann da so, ich habe mir das bei eurer Website auch angeguckt, das ist ja im Prinzip auch wie so ein großes Board, was es dann gibt, ne, mit den unterschiedlichen Segmenten, Kernerkenntnissen und so weiter. Gibt es dann so Zeitpunkte in einem Prozess, wo da jetzt so die zentralen Erkenntnisse dieser Felder, der Schritte, der Antworten auf die 14 Fragen sind und sagen dann die Kunden, ja so, Herr Underwood, was machen wir denn jetzt damit? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben für die Strategieentwicklung haben wir 4 Prozessschritte. Danach ist quasi die Strategie einmal sauber aufgeschrieben und formuliert und damit auch kommunizierbar. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Strategie auch nochmal, weil das ist quasi auch eine Storyline und es ist Strategie auf einer Seite, nicht auf 380 Folien sequenziell, wo wir schon nicht wissen, ob Folie 4 noch zu Folie 1 passt. Das ist nämlich meistens so, die passen dann schon nicht
mehr zusammen. Die gefürchteten Regalmeter der Berater.
Genau. Genau, so. Das heißt, wir sehen immer Kontext und wir erzählen den Menschen das sozusagen auch im Kontext, beziehungsweise der Kunde kann es auch im Kontext erzählen auf einer Seite. Auch als Poster, auch als PowerPoint können wir das dann alles ausspielen. Das ist gar kein Problem oder im System natürlich. Wir haben dann die Möglichkeit, das dann auch nochmal zu übersetzen in visuelle Geschichten, also in richtige Geschichten, die dann vielleicht auch so für Blue Color und global nochmal verfangen. Weil wir sollten dann schon die Geschichte über die Zukunft des Unternehmens erzählen können, die dann auch eine gewisse Aspiration bei den Leuten auslöst. Ne? Das ist nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Das ist auch Zahlen, Daten, Fakten, einfach um Klarheit herzustellen und ein echtes gemeinsames Verständnis. Aber ich brauche auch diesen Aspirationsaspekt und nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten zählen, sondern auch, ja, Hoffnung will ich nicht sagen, aber ein Weg auch, wie ich dieses Ziel und diese Perspektive erreiche, weil besonders in diesen Zeiten, auch in der Agentur, wenn es da mal nicht so läuft, muss ja einen Grund geben, warum kommen wir morgen noch zur Arbeit und warum glauben wir daran, dass das übermorgen auch wirklich nochmal richtig gut werden kann. Ja, das ist auch was, das hat mich ja auch in Anführungszeichen dann mal jetzt hier 3-4 Jahre nochmal am Leben gehalten, will jetzt gar nicht dramatisch werden, sondern ich muss wirklich dran glauben, an was zu arbeiten, dass wirklich nochmal was schafft. Und bei uns ist es dann das Thema, dass ich sage, wir wollen Strategie auch zu denjenigen bringen, die sich heute noch keine Strategie leisten können, weil wir damit auch dem deutschen Mittelstand insbesondere helfen in dieser schwierigen Phase. Und dafür lohnt sich dann.
Schafft, ne? Also man kann sich ein schlechteres Segment suchen, würde ich sagen.
Absolut. Und ich sag mal, jedem Kunden, den wir helfen können, ist für alle gut. Nicht nur für den Kunden, für uns, sondern für uns als Gesellschaft auch.
Worauf ich auch so ein Stück weit hinaus wollte, ist, da kommen ja jetzt Ergebnisse aus den GPTs und ihr müsst ja so eine Art Qualitätssicherung in der iterativen Entwicklung dieser Agents gemacht haben. Ne? Und jetzt kommt ein Ergebnis raus, der Unternehmer, die Unternehmerin, das Management lesen diese Ergebnisse und sagen, okay, und aus diesen Mosaiksteinen, die sich aufeinander beziehen, das ist jetzt unsere Strategie. Und dann müssen die ja sagen, okay, dann glauben wir, dass das so ist. Jetzt so, wie ich überhaupt hinaus will.
Ja, aber Annahmen müssen wir so oder so immer treffen, ne? Also das heißt, wir haben nie 120% Glaskugel, die mir sagt, wie die Zukunft morgen ist. Haben wir nicht. Das heißt, wir treffen immer Annahmen auf Grundlage dessen, der Datenlage, die wir haben. Und das ist immer der Versuch, die bestmögliche zu haben. Jetzt sagen viele vielleicht, ah, okay, aber oh, wir haben diese Daten gar nicht. Wir müssen erstmal anfangen zu suchen. Da weiß ich genau, die fangen gar nicht erst an, weil sie haben es in der Vergangenheit auch nicht getan. Dann sage ich so, wir können hier in 24 Stunden, kriegt ihr alle Reports, die ihr braucht. So, und dann habt ihr schon mal 10%, 20, 30, 40, 50% mehr Wissen als vorher. Macht euch das jetzt schlechter bei einem Entscheidungstreffen oder macht es euch per se schon mal besser? Ja, einen gewissen Reifegrad oder einen gewissen Grad an Unsicherheit, den haben wir immer in Strategie. Wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen. Wichtig ist aber, und ich glaube, das meiste verlieren wir heute nicht daran, dass die Strategien schlecht sind, die wir da gemacht haben, sondern dass nicht alle daran glauben, dass es die richtige Strategie ist, dass es meistens gar keine gibt, dass sie nicht klar genug ist. Und wenn wir das schon schaffen, im Top-Führungsteam Alignment herzustellen, sie gemeinsam eine Strategie formulieren zu lassen, gemeinsam ein Verständnis zu entwickeln, wo stehen wir, wo wollen wir hin und wo müssen wir anpacken, haben wir schon so viel gewonnen.
Ja. Arbeitet ihr mit Szenarien? Also gibt es die Möglichkeit, dass es 3 strategische Szenarien gibt, aus denen man dann wählen kann? Oder gibt es am Ende ein Ergebnis?
Bei uns gibt es heute ein Ergebnis im Frame. Wir können aktuell in der Market Intelligence können wir Dinge simulieren an der Stelle, aber wir laufen aktuell nicht mit Szenarien, weil es sich einfach im Mittelstand gezeigt hat, wenn ich dann 3 Szenarien aufmache, super, herzlichen Glückwunsch, dann wissen wir gar nicht, was wir jetzt tun sollen. Dann tritt so eine Lähmung ein. Wir müssen ja auch dann was verändern, im Zweifel was an der Unternehmensstruktur, Organisationsstruktur, Prozessen, Menschen, Skills, Kultur, IT, Daten, was auch immer, in den Handlungsfeldern. Und dafür müssen wir Klarheit haben, wir müssen eine Annahme treffen. Was ist die höchste Wahrscheinlichkeit? Weil selbst bei Szenarien müssen wir 1 annehmen, nachdem wir nachher loslaufen werden. Und wir haben halt, ich sag mal dann, in den Feldern, wo wir sagen, okay, geht jetzt, und das ist immer so ein gutes Beispiel, Amerika war ein super Beispiel, alle haben voll auf Amerika gesetzt und gesagt, das kommt, das wird und Trump kommt und dann geht der Markt ab, richtig gut, wir sehen gerade, was da passiert. Das Szenario hat sich, glaube ich, keiner so ausgemalt. Na, da muss ich aber auch drin haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie viel macht es denn dann trotzdem noch auf, was kann ich in Middle East holen, das ist dann so ein Thema, oder was geht dann doch noch in China. Also ich muss mir ja sowieso schon immer auch einen Plan B, C mit überlegen und ich muss schnell adjustieren können. Aber ich muss mich auch mal für eine gewisse Zeit auf was festlegen, ansonsten kann ich die Veränderung nicht lostreten.
Absolut. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du schon eine Agentur auch im Strategieprozess beraten hast mit Strategy Frame. Jetzt hattest du ja auch eine gewisse Nähe zu Agenturgeschäft und Agenturthemen. Und ich sag mal, für uns gilt ja dasselbe, ne? Also es, wenn man jetzt mal auch in den Markt guckt, ne? Also alle jammern, es ist weniger Geld als vorher im Markt, weil die Wirtschaft in gewisser Weise ja auch stagniert, diese Budgets irgendwie gefreezed werden oder gleich gestrichen werden. Einige Agenturen jetzt eben auch tragischerweise Insolvenz anmelden. Und am Ende, jetzt erinnere ich mich, wie du zu Beginn sagst, naja, ich saß oder ich stand mit dem Rücken zur Wand und du hast so ein schönes Wording gefunden, mit Schmerz bewegt man sich am besten, das habe ich mir aufgeschrieben. Wenn du jetzt mal so auf den Agenturmarkt guckst, ja, jetzt beschäftigst du dich nicht jeden Tag mit unseren Herausforderungen, aber die sind ja relativ vergleichbar, weil am Ende ist Professional Services, ne? Es ist
klar,
dieses absolut alte Spiel, Zeit gegen Geld, das ist die Diskussion um den Wertbeitrag. Es ist schnell mal bei CFOs dieses, ja gut, das ist ja alles Tralafitti, also das können wir gleich mal streichen. Wie blickst du darauf, was, mal angenommen, du wärst Unternehmer in der Agenturbranche, was, also hängt natürlich immer von den jeweiligen Stärken ab, die man dann hat. Es gibt ja nicht die eine Antwort auf diese Frage, aber was fändst du spannende Ansatzpunkte?
Also
oder überhaupt deinen Blick erstmal drauf, so ist das so?
Ja, ja, alles gut. Wird sie sich verändern? Ja, tut sie schon massiv. Wir sehen es, es ist da. Wir brauchen nicht noch 2 Jahre abwarten und hoffen, dass es vielleicht nochmal so wird wie vorher. Sehe ich da draußen auch noch. Die Unternehmer gibt es da leider auch. Das wird nicht zurückkommen, so wie es mal war. Punkt. Das ist mein erster Blick darauf. Weil, warum? Alles, was sozusagen die Produktion im Agenturgeschäft ist, lässt sich heute in vielerlei Hinsicht mit KI machen. Und wenn es das heute noch nicht so geil kann, wird es morgen in geil gemacht. So, ne, das soll jetzt nicht absprechen, was menschlicher Kreativität entspringt, das nochmal besser ist. Aber sich darauf zurückzuziehen, dass uns das noch morgen retten wird und wir dafür so hohe Tagessätze chargen können, dass wir trotzdem den Apparat damit finanzieren, I doubt it. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Auch dieses Thema, dass Beratung jetzt das der neue Heilsbringer ist. Ne? Oh, jetzt machen wir doch Beratung. Und ist es denn wirklich Beratung, was wir da tun? Oder ist es sowieso nur an den Themen, die wir sowieso schon machen? Die Diskussion gibt es auch seit 20 Jahren. Value-Based Pricing hatten wir schon vor 30 gefühlt. Also ich glaube, es geht einfach um eine fundamentale Veränderung. Zu wissen, was man als Tour wirklich richtig, richtig gut kann. Und wie ich das meinem Kunden so digital zur Verfügung stellen kann, dass er es ganz häufig selber machen kann. Und dann meine Teams dahinter so aufzubauen und dann, ich sag mal, zu unterstützen, dass der Kunde da durchkommt. Das Ziel ist doch nicht, möglichst viele Menschen in einer Agentur zu beschäftigen, um sie zu beschäftigen. Ich meine, das ist ein hehrer Anspruch. Aber das Ziel ist doch, dem Kunden bestmöglichen Wert zu liefern, dass er seine Ziele erreichen kann. Zu einem Best-Price-Value-Thema. So, und das muss ich mir einfach überlegen und dann muss ich auch klar haben, dann ist das ein Positionierungsthema, wofür stehen wir und wofür stehen wir nicht, weil das ist Strategie, zu wissen, was wir nicht tun. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also diese Frage ist die allererste Frage, die ihr euch stellen solltet als Agentur da draußen, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich den Fokus zu setzen, da einen klaren Prozess auch mal dahinter zu legen. Wie viel Ineffizienz haben wir denn da? Wie viel gehen die Sachen denn hin und her? Wir wissen es doch alle so. Dann machen wir heute mit ein bisschen ChatGPT und noch anderen tollen Tools, machen wir es jetzt noch schneller und chargen noch genau das Gleiche, bis der Kunde merkt, dass wir jetzt weniger Zeit dafür gebraucht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das geht doch nicht mehr lange gut. Das heißt, wir müssen uns doch wirklich überlegen, wie kriegen wir digitale Geschäftsmodelle integriert bei uns. Und ich habe das gesehen bei dem einen oder anderen Anbieter, die auch sehr, sehr weit vorne sind. Da lassen sich sehr, sehr coole Sachen, sehr, sehr coole Sachen bauen, zum Beispiel Adaption von internationalen Inhalten auch auf alle möglichen digitalen Displayflächen. Das ist nachher vielleicht ein Cent oder ein Euro-Geschäft, aber wo man sozusagen durch Digitalisierung und Automatisierung durch Masse in so einem Geschäft plötzlich dann auch ein Standbein bauen kann, um dann vorne nochmal was anderes zu finanzieren oder mitzumachen. Also wirklich mal zu überlegen, was könnten wir so digital machen, dass wir es auch digital beim Kunden abrechnen können, als Recurring Revenue. Und damit meine ich nicht Retainer. Das ist kein echter Recurring Revenue, weil das ist immer noch People on Time verkauft. So. Und die werden wir auch immer weniger finden. Das ist auch glasklar. Und ich glaube, wir werden einfach, wie es auch in der Beratung sein wird, es wird mehr noch ganz große geben, die einfach sehr, sehr groß sind, die sehr, sehr große Accounts ownen. Und es wird sehr, sehr kleine, sehr spezialisierte, sehr digitale Player in den Markt geben. Die Mitte wird leider verlieren. Das ist meine absolute Überzeugung. Wir sehen es gerade im Beratungsmarkt. Die Honorare gehen runter. Die Leute werden reihenweise rausgeschmissen. Den Leuten wird immer weniger bezahlt. Also wir hatten das, glaube ich, EY in der Schweiz war irgendwie minus 15% Payment Cut oder raus. Ja, so, das so. Und das, was da in der Beratung passiert, passiert eigentlich heute schon in der Agenturwelt. Und deshalb jetzt die Frage stellen, wo sind wir besser, was können wir besser oder anders machen und wie kriegen wir das in ein digitales Geschäftsmodell, gerne auch agentbasiert abgebildet für den Kunden.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja immer, du sitzt auf diesem einen Ast, den du nachher selber absägen musst. Ne? Also du hast, nehmen wir jetzt mal an, du hast vielleicht 200 Leute in deiner Agentur sitzen. Du weißt, die Zukunft wird in der digitalen Integration des Angebots liegen. Du wirst deutlich weniger Menschen haben. Da musst du dich erstmal mental von der Idee verabschieden, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Größe gleich Erfolg. Und dann musst du ja irgendwann sagen, also du tüftelst, du experimentierst auf dem einen Feld, wir nennen das bei uns immer Creative Ventures, weil es ist genauso ein Venture-Gedanke mit, ich nenne es jetzt mal Spielgeld salopp, wo ganz klar ist, das ist deine Investition in mögliche Zukünfte, die es auch braucht. Wissentlich, dass davon nicht alles klar gehen wird. Und ich glaube, Fehlerkultur ist auch so ein Ding, das ist leider in Deutschland und in der Kultur auch unternehmerisch gesehen nicht so weit her damit. Ja, und dann musst du irgendwann sagen, ah, ich glaube, das klappt. Und jetzt biete ich das meinen Kunden an, wissentlich, dass ich ja bisher das Geschäft mit denen genau damit gemacht habe, aber ja 20 Leute bezahlen konnte.
Genau. Man muss das shiften, ne? Und das ist natürlich eine Balance, also diese Balance zu halten. Aber ich glaube, den Leuten ist auch nicht geholfen damit, weil ob ich jetzt 50 oder 100 vielleicht gehen lasse und langsam das andere Thema mit hochfahre, um was auszugleichen, oder ob ich übermorgen 200 gehen lassen muss. Was ist dann besser? Also dann fahre ich lieber so ein halbes Modell, versuche den Shift hinzukriegen, weil der wird kommen. Der ist da, den müssen wir gehen. Den müssen auch alle Agenturen gehen. Ich glaube nicht mehr, dass, also die, weil die Wellen, die davor waren, hatten nicht diese Effizienzgewinne, die wir gesehen haben in der Digitalisierung. Jetzt in der KI sind sie da und es fängt erst an. Also wo kommen wir denn hin? Sei es in der Bildgenerierung, sei es in der Filmgenerierung, also sei es wirklich auch in allen produzierenden Feldern, wo man ja wirklich auch noch sehr, sehr viel Geld für sehr hohe Qualität nehmen konnte. Und ich sag mal, das Qualitätsargument wird auch irgendwann nicht mehr funktionieren, weil selbst KI es irgendwann auch sehr gut kann. Mit menschlicher Unterstützung im Zweifel, klar, aber es werden weniger Menschen in diesen Branchen arbeiten. Dann haben sie aber vielleicht Zeit, was anderes Cooles zu machen, weil sind doch alle smarte, kreative Menschen, die da arbeiten bei euch. So why not? So.
Sag mal zum Schluss, also erstmal vielen Dank für die klaren Worte. Ich finde, das hilft ja immer. Und wie du so schön gesagt hast, wir müssen entscheiden, was wir künftig nicht mehr machen wollen, ist die viel wichtigere Frage, als darüber zu philosophieren, was man alles machen könnte. Und das ist wirklich die schwierigste Frage, das glaube ich auch. Was mich noch interessiert, vielleicht zum Abschluss, unternehmerisch gesehen, hast du ja eine wilde Reise hinter dir, die sprechen die Zahlen ja so, wirklich auch eine erfolgreiche Entwicklung genommen hat. Was ist so unternehmerisch dein größtes Learning aus der Phase der letzten 3 Jahre irgendwie? Was sind so Sachen, die du auch nochmal über dich, über Unternehmertum gelernt hast?
Mut ist das Wichtigste. Und machen. Einfach machen, nicht zu lange drüber nachdenken über die ganzen Sachen. Ich liebe konzeptionelle Arbeit und Strategie machen. Ich hätte meinen Podcast noch mal 3 Jahre vorher starten sollen. Hätte ich noch mehr Reichweite aufgebaut in der noch früheren Phase. Sehen wir bei so OMR-Themen, ne? Beim Philipp an der Stelle. Oder also wirklich nicht zu lange drüber nachdenken. Und ihr werdet auf dem Weg so viel lernen von euren Kunden, von den Themen, wie man es macht. Überleg mal, deine erste Podcast-Folge, wie hast du die gemacht? Ja, war das damals schon perfekt?
Corona, danach hätte ich ihn eigentlich einstampfen können, ja.
Ja, so, genau. Also das ist, man fängt an und man lernt auf dem Weg, aber sich auf den Weg zu begeben, das ist schon mal das allergrößte Learning, einfach loszulaufen und keine Angst zu haben. Und ja, du wirst ganz oft hinfallen, aber den Mut zu haben, immer wieder aufzustehen und immer wieder weiterzumachen. Dafür brauchst du aber was, an das du wirklich glaubst. Das ist total wichtig, weil das hat mich dann so auf den Beinen gehalten, an der Stelle daran wirklich nicht nur zu glauben, sondern es dann auch immer in immer kleineren Schritten zu sehen, wie die Saat langsam aufgeht. Und manchmal dann brauchst du noch mal mehr Geduld und noch mal Geduld. Also dann auch Konsistenz in den Entscheidungen und in den Handlungen, aber auch die Disziplin, es dann immer wieder zu tun, auch wenn es dann mal gerade bei einem Kunden nicht geklappt hat, der dann vielleicht auch doch wieder damals abgesprungen ist nach der Strategieentwicklung, weil unsere Software damals noch nicht weit genug war. Aber weiterzumachen, die auch wieder weiterzuentwickeln. Also immer dran zu bleiben und nicht müde zu werden. Das ist schwer, klar, absolut. Aber es gibt keine Alternative.
Wunderbar, tolles Schlusswort. Christian, das hat viel Freude gemacht. Ich danke dir sehr für deine Einblicke und ich glaube, es ist eine wirklich gute Inspiration für unsere Branche, sich bei dem einen oder anderen bei dir und deinem Weg was abzuschauen oder zumindest mal drüber nachzudenken.
Genau, wenn es der Impuls schon mal war, der jetzt jemanden anregt, mal irgendwas morgen ein bisschen anders zu machen. Dann hat es sich doch schon gelohnt. Also vielen, vielen Dank. Ich
würde nur noch einen Rabattcode einblenden oder so, ne?
Genau. Anrufen könnt ihr wo? Ne, wir machen jetzt keine Werbung. Die Werbung ist schon sozusagen integriert. Ja, aber wer sich dafür interessiert, kann natürlich jederzeit einen Termin buchen oder auch natürlich gerne in unserem Podcast mal einschalten. Freuen wir uns natürlich auch sehr.
Sag mir mal schnell, wie der heißt. Dann
Hoffnung ist keine Strategie.
Ah, sehr schön. Alles klar. Dann Super. Hast du jetzt bestimmt ein paar Zuhörende mehr auf dem Buckel. Christian, tausend
Dank. Vielen Dank.